Matthäus Kapitel 6. Habet Acht, dass ihr euer Almosen nicht gebet vor den Menschen. Oder wie wir in der Fußnote lesen, dass ihr euer Gerechtigkeit nicht übet vor den Menschen. Und hier muss man ehrlich sagen, dass die Manuskriptbefund für die zweite Lesart überwiegt. Wir lesen es heute Abend. Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übet vor den Menschen, um von ihnen gesehen zu werden. Wenn aber nicht, so habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du Almosen gibst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straße stehend zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen werden erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun also, unser Vater, der du in den Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von den Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wenn ihr nun fastet, so sehet nicht düster aus wie die Heuchler, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haupt, wasche dein Angesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinen, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstört und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Menschen, dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht ihr auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, in euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel vorzüglicher als sie? Wer unter euch vermag mit Sorgen seiner Größe eine Ehle zuzusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, dass sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomon in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, also kleidet, nicht vielmehr euch, Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr saget, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach allem diesem trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürfet. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt auf den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat um seinem Übel genug. Kapitel 5 haben wir einige lange Blicke auf unser eigenes Leben geworfen. Uns ist gesagt worden, dass wenn unsere Gerechtigkeit nicht vorzüglicher ist als die der Pharisäer, wir nicht in das Reich der Himmel eingehen werden. Und eigentlich die Gerechtigkeit, von der Jesus hier redet, ab dem 21. Vers, ist nicht die Gerechtigkeit Gottes, die wir durch den Glauben in Christus haben, sondern das gerechte Leben, einfach dargestellt, lehrmäßig, die gerechte Rechtsforderungen des Gesetzes, das Gott erfüllen will in uns. Nicht, dass wir unter dem Gesetz sind, nicht, dass wir nicht unter der Gnade sind oder dass wir Gott irgendwie seine Gunst verdienen durch das Halten von Gesetzen. Aber Christus führt uns lehrmäßig vor Augen, was Gott wirklich im Sinne hatte, noch mehr, was er wirklich im Sinne hatte, als er mit seinen Fingern die 10 Gebote geschrieben hat. Er hat das Gesetz erfüllt, im vollen Sinn gedeutet und dargelegt. Wir haben gesehen, unser eigenes Leben, wir betrachteten uns. Wenn Gott redet über sein Königreich, wenn Jesus stellt sein Regierungsprogramm dar, beginnt er damit, dass der Mensch, der Junge, muss selbst sein eigenes Leben zuerst betrachten. Heute Abend werfen wir unseren Blick in eine andere Richtung. Oder eigentlich soll man sagen, wir werden betrachtet von einem unsichtbaren Wesen. Es ist nicht, dass wir uns selbst urteilen, dann in erster Linie. Wir führen unser Leben in der Gegenwart eines Gottes, der auch im Dunklen, im Verborgenen sieht, wo niemand sonst da ist. Leben im Hinblick auf einen Gott, der im Verborgenen sieht und belohnt, dementsprechend. Leben im Hinblick auf unsichtbare Realitäten, Wirklichkeiten wie das Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit und himmlische Schätze auf einem unsichtbaren, für uns unsichtbaren Ort. Das ist das Thema. Heute Abend reden wir nicht so sehr über, wir betrachten nicht so sehr unser eigenes Leben. Wir sehen, wie Gott unser Leben betrachtet im Verborgenen. Morgen Abend in Kapitel 7 werden wir unser Blick noch weiter werfen. Wir werden sehen, wie wir andere Menschen beurteilen sollen. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden. Heißt das, dass wir andere Menschen nicht beurteilen? Morgen Abend werden wir sehen. Der Prüfstein von christlichem Charakter ist, was der Mensch tut, im Verborgenen, wenn niemand ihn sieht. Naja, fast niemand. Fast niemand. Was singen, sagen wir als Kinder? Pass auf, kleine Augen, was ihr seht und was du siehst, gell? Denn der Vater, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Ich habe das alles auf Englisch in meinem Kopf, gell? Pass auf, kleine Hände, was ihr tut. Pass auf, kleine Füße, wo ihr hingeht. Der Vater im Himmel schaut herab. Er sieht, was du tust. Leute, diese Lektion ist so grundlegend. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass viele Christen sie gelernt haben. Der Prüfstein der christlichen Charakter, wie man im Verborgenen lebt. Drei Bereiche werden hier angesprochen. Drei Bereiche zuerst von praktischer Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit vorzüglicher als die der Pharisäer. Gestern haben wir nur flüchtig einige Verse angeschaut, wo diese Gerechtigkeit im Hinblick auf den vollen Sinn des Gesetzes Gottes dargestellt ist. Heute Abend ist es eher die religiöse Aspekte dieser Gerechtigkeit. Frömmigkeit im positiven Sinn. Unser religiöses Leben muss vorzüglicher sein als das der Pharisäer. Eine vorzügliche Gerechtigkeit. Und paar Akte drauf, wie du deine Gerechtigkeit ausübst, deine Gerechtigkeiten, deine gerechte Taten. Tu es nicht wie die Heuchler. Das biblische Wort Heuchler heißt ganz einfach zu reden hinter einer Maske. Ein Wort verwendet, ein Wort, das kam aus der Theatersprache. Als die griechischen Schauspieler mit einer Maske und öfters mit einer ganzen, wie so eine überzeichnete Maske von irgendeinem Charakter, sie sprachen hinter einer Maske, sehr laut. Du hättest die Maske gesehen, nicht den Schauspieler selbst. Jesus warnt uns davon, dass wir reden hinter einer religiösen Maske. Leben ist wie ein Eisberg. Dein Leben ist wie ein Eisberg. Etwa ein Siebtel deines Lebens wird von anderen Menschen beobachtet. Sechs Siebtel bleibt verborgen unter der Oberfläche. Und wir Christen, noch weiter, wir religiöse Menschen, wissen sehr schnell, wie wir uns zu verhalten haben oberhalb der Wasserlinie. Der Mann hat es bald heraus. Sogar welche Lieder angebracht sind bei gewissen Anlässen und was man sagen soll und was nicht, welche Begriffe man meiden soll. Man weiß, wie man sich verhalten soll oberhalb der Wasserlinie. Aber diese Eisbergpredigt, ich nenne sie so, behandelt in erster Linie, was unter der Wasserlinie liegt. Nicht nur Mord, sondern mörderische Gedanken und Aussagen, die entspringen zornigen Herzen, werden verurteilt. Nicht nur Ehebruch in der Tat, sondern Ehebruch, das beginnt in der Brutstätte aller Sünde, in einem unreinen Herzen, die nicht von ungeteilter Liebe für die Partner, für den Partner gezeichnet ist. Die Ausübung hier von Religion, nicht nur die äußerliche Ausübung, sondern die innerliche Beweggründe, werden von Gott hier beobachtet. Ja, die Eisbergpredigt von Jesus. So viel unterhalb der Wasserlinie. Almosen geben. Wenn ihr Almosen gebt, sollst du nicht vor die Herr posaunen lassen wie die Heuchler. Natürlich ist das überzeichnet. Und du kannst mir nicht sagen, dass Jesus nicht humorvoll war. Wenn er redet von einem Flecken im Augen deines Nächsten und ein Balken, weißt du, ein fünf Achterlaten im eigenen Auge, das ist humorvoll. Und ihr seid nicht die Einzigen, die gelacht haben. Seine Zuhörer, als er die Bergpredigt gepredigt hat, haben auch gelacht, als Jesus predigte. Aber es blieb nicht beim Lachen. Es stellt eine sehr traurige Wirklichkeit dar. Menschen, die ihre religiöse Wohltätigkeit üben mit dem Hintergedanken. Naja, es ist von uns gefordert, dass wir Wohltätigkeit üben. Und warum nicht einfach so viel Kapital aus der Sache schlagen wie möglich? Ein bisschen Anerkennung von den Menschen auch ernten, wenn es geht. Menschen suchen Anerkennung in zwei Welten. Anerkennung bei Gott und zugleich die Anerkennung religiöser Leute. Es gab einmal ein Kirchenblatt in den USA von einer Kirche da, wo sie gebeten haben, dass die Gläubigen aufhören, die Knöpfe abzupflücken von den Kirchenbänken und in die Kollekte reinzutun. Weißt du, wenn man die Kollekte kam, dann hat es, weißt du, es war ein Metallschüssel und dann, bing, jeder hat es gehört, gell? Und niemand wollte das Ding vorbeigehen und nichts reintun, so sie haben die Knöpfe genommen. Bing, reingetan. Laut jüdischer Tradition, gab es im Tempel ein Kämmlein heißt die Kammer der Geheimnisse. Und das war ein Ort, wo man Gaben bringen konnte für arme Leute. Vielleicht ist die Anspielung auf diese Einrichtung. Man sollte im Geben nicht geben, um Anerkennung von anderen Menschen zu bekommen. Das Rechte oder das Linke soll nicht wissen, was deine Rechte tut. Aber seien wir ganz ehrlich und realistisch heute. Es ist sehr, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, anonym zu geben. Es ist manchmal möglich, einen Briefumschlag mit einem Namen drauf. Ich erlebe das öfters. Es war interessant einmal, wo wir nach Hause kamen. Wir haben übersiedelt einmal. Wir hatten kein Geld mehr. Meine Frau war hochschwanger. Und wir wussten nicht, was wir tun. Wir haben um einen bestimmten Geldbetrag gebetet, genau was das Baby kostet, zu entbinden im Krankenhaus. Und wir öffneten die Tür und auf einmal diese Menge von Geld flattert in die Luft durch den Garten. Jemand hat es in unsere Tür reingesteckt. Ich meine, du kannst manchmal so geben. Aber öfters ist es nicht möglich, so zu geben. Und Gott verurteilt nicht Geben über Kanäle, wo Leute wissen, wer gegeben hat. Gott verurteilt hier Geben aus dem falschen Beweggrund. Ich meine, du kannst unmöglich Geld zu Leuten, Missionaren in manchen Ländern schicken, ohne das einzuschreiben. Weißt du, was ich meine? Ich will nur sagen, wir wollen das nicht überzeichnen, was der Herr sagt. Es geht ihm um unsere Beweggründe hier. Obwohl das eine schöne Praxis ist bei vielen Christen und wir üben das auch, wenn es geht, anonym zu geben. Vers 5 bis 8, es geht hier um Gebet. Ich meine nicht, dass die Pharisäer gewaltige Gebetskrieger waren. Aber sie dachten ja, wir müssen beten. Und sie haben gebetet. Sie versuchten, das Beste von zwei Welten zu haben. Gell? Auf einmal siehst du da stehen ein Pharisäer, er betet. Und die Leute denken, bah, ist er aber religiös. Konnte nicht einmal warten, bis er zum Tempelgelände kam. Hier ist er einfach auf der Straße beten. Und die Pharisäer waren klug, gell? Sie sind da gestanden auf der Ecke und sie dachten, ja, warum nur vor einer Straße beten? Hier gibt es zwei, weißt du? Und zwei Straßen voll Menschen. Sie stehen auf der Ecke, auf das möglichst viele Leute sehen, wie heilig sie sind. Nein, wir würden das niemals tun. Oder? Wie viele Beiträge zu verschiedenen Anlässen sind eigentlich aus einem Gefühl der Korrektheit und gemacht? Oder um jemand einen auf den Deckel zu halten. Es gibt ein Lied Numero, ich vergesse, was es ist, und das, weißt du, in diesem geistigen Liederbuch mit Apokryphen, weißt du, diese dicke, die man in manchen Kreisen benutzt, es gibt ein Lied da drinnen, dass man benutzt, andere Leute auf den Deckel zu hauen. Weißt du, Herr, dann bringe uns zurück zu Golgatha, ja? Weil der Bruder zu weit weg vom Kreuz gebetet oder geredet hat bei seinem Beitrag. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht tatsächlich nicht so sehr zum Herrn reden, sondern zu unseren Nächsten auch im Gebet. Ich habe das erlebt am Tisch einmal, ein Bruder hat ein paar Ungläubige da am Tisch, das war eine Seltenheit, ist eine Seltenheit für viele Christen. Sie haben diese Art der Absonderung, sie essen nicht mit Ungläubigen und es ist faktisch so, wenn es nicht lehrmäßig so ist, und fragen sich, warum sie keine Kontakte haben. Jedenfalls, er sah seine Möglichkeit und das war das schönste evangelistische Gebet, was ich je gehört habe. Das Problem ist, er hat nicht gebetet zu Gott, Gott braucht sich nicht bekehren, sondern zu seinem zu den Leuten am Tisch. Warum betest du? Mit wem redest du? Natürlich, das, wovon wir hier reden, ist viel ärger. Das heuchlerische Gebet, um von Menschen als geistlicher Christ, meine Güte, wie er gebetet hat. Weißt du, manchmal diese Wolkenkratzer Gebete, man denkt, bah, das ist fantastisch. Er ist wirklich ein geübter Beter. Man muss irgendwie auf diesem Gebiet aufpassen. Aber diese Schriften sind nicht gegen das öffentliche Beten. Die Frage ist wirklich hier nicht in erster Linie, wo man betet. Natürlich, im Kämmlein, wenn du zu Gott reden willst, brauchst du das nicht tun. Auf der Straßenecke. Und der Herr Jesus gibt den Eindruck hier, dass diese Leute lieber in der Synagoge beten als in ihr Kämmlein. Eigentlich in einem seiner Bücher, Watchmanie, gewarnt hat. Denn er hat die Erfahrung gemacht, dass manche Leute mehr beten in der Gemeinde als daheim. Davon redet der Herr Jesus hier. Er ist nicht gegen das öffentliche Gebet. Es ist nicht so sehr eine Frage, wo wir beten, sondern warum wir beten und zu wem. Hier wiederum der Kehrreim. Dein Vater euer Vater, der im Verborgenen ist, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn man betet, um von den Menschen aus geistlicher Christ betrachtet zu sein, ja, dann hat man die Belohnung. Die Leute denken vorläufig, du bist geistlicher Christ. Aber das ist die Belohnung. Wir beten nicht nur, wir wollen nicht nur das heuchlerische Beten ablegen, sondern auch das heidnische. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Das ist interessant, in einer Sprache, in der eine Übersetzung, die, wie heißt das, in der Syriac-Übersetzung ist das Wort Batalala. Und es ist ein Wort, das irgendwie, wir sagen auf Englisch, onomatopoeisch ist. Das heißt, ein Wort, das klingt, wie es ist. Wie das Zischen einer Schlange, weißt du? Zischen drückt aus, was eine Schlange tut. Und so dieses Wort drückt aus, was die Leute tun. Sie plappern. Das endlose Hersagen von auswendig gelernten Gebeten. Ich habe ein Gebirgschrist hat mir erzählt, wie sie früher in ihrem Dialekt in Rosenkranz gebetet hat. Ich habe geheult vor Lachen. Weißt du, was sie nicht verstanden hat, den Vater unser als Kind? Sie hat den Vater unser erst als Erwachsener überhaupt verstanden, was sie gebetet hat. Und dann, als sie betete zu Maria, bitt für uns, sie hat gesagt, bitt für uns. Und sie hat gemeint, dass sie betete für den Bürger Franz, der kleine Mandel, der wohnte in der gleichen Straße. Gell? Aber jeden Freitag musste sie den ganzen Rosenkranz 45 Minuten lang durchbeten. Leute, das ist katholisches Heidentum. Beten, plappern wie die Heiden. Die endlose Wiederholung von auswendig gelerntem Gebet, auf dass man irgendwie von Gott gehört wird. Als ob Gott schlummert. Als ob Gott schläft. Und wenn er vorläufig da im Büro ist, auf dass er den Telefon läuten hört, dann tust du das Telefon einfach immer läuten lassen. Wie einer hat seine Frau dabei ertappt, in 2 in der Früh, dass sie die Kassetten eingeschaltet hat. Kassettengerät. Er fragte, was sie tut. Sie hatte gebetet auf Kassette. Und weil sie nicht so gut beieinander war, 2 in der Früh, und wollte inständig für dieses Gebet weiter tun, hat sie das aufgenommen, und 2 in der Früh hat sie ihr Gebet vorgespielt, während sie schlief. Das war wie eine evangelikale Kerze in der Kirche, gell? Das erste Mal, wo wir einen großen Dom besuchten, ich glaube, es war in Salzburg, ging mein kleiner Bub herum auf die Altäre der Kirche und hat alle Kerzen ausgeblasen. Furchtbar. Warum ist das furchtbar? Weil diese Heiden meinen, sie können ein Gebet sagen, ein Kerzen anzünden, und solange diese geweihte Kerze brennt, ist dieses Anliegen vor Gott. In Sizilien jetzt sind sie ganz modern, habe ich gesehen bei meinem letzten Besuch da unten, ging in eine Kirche, um das anzuschauen, und da waren keine Kerzen, es war ein Gerät da, du tust 100 Lire rein, und dann kommt eine elektrische Kerze, brennt, und du hörst es tick, tick, tick. Du bekommst vielleicht, ich weiß nicht, 5 Minuten für dein 100 Lire. Leute, das ist Heidentum. Das ist reinstes Heidentum. All diese Dinge. Aber wisst ihr was? Wenn der Christ, der besser wissen soll, entdeckt, dass in seinen Gebeten er gar nicht so bei der Sache ist, und er fragt sich, was habe ich gerade gebetet, und er kommt drauf, dass es die gleichen Phrasen sind, die er immer so aus seinem Mund spuckt, das ist genauso Heidentum. Er sagt, betet nicht so. Wieso? Weil euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr betet. Ihr habt nichts zu tun mit einem Gott, der irgendwie teilnahmslos da oben ist, und man muss kommen mit einem großen Gong und Gong und Gott, oh, was? So ist es nicht. Wir haben einen Vater, der sehr, sehr besorgt ist um uns, und er weiß, was wir brauchen, ehe wir beten. Ich habe eine Hausaufgabe an euch. Im Laufe des Tages morgen, Entschuldigung, möchte ich, dass ihr diese rhetorische Struktur, die ihr fotokopiert habt, benutzt. Ich bemerkte hier, dass wir drei Formen der religiösen Gerechtigkeiten haben. Almosen geben, beten, fasten. Bei dem zweiten, beim Beten, er warnt uns vor heidnischem Gebet und dann er sagt viel über Gebet. Er sagt wenig über Almosen geben, wenig über Fasten. Er redet fast in dem gleichen Kehrreim beim Gebet, aber dann auf einmal macht er einen Exkurs über Gebet. Hast du das bemerkt? Es bricht, unterbricht den Lauf der Gedanken. Es ist so etwa eine Einschaltung. Wir haben drei Geschichten hier, über wie wir andere Menschen beurteilen. In Kapitel 7, in dem ersten großen Abschnitt. Und gleichfalls bei der zweiten Geschichte, wo es geht um das heidnische Hunde und das unreine Schweine, es dann auf einmal unterbricht er seinen Gedanken und aus heiterem Himmel redet er wiederum über Gebet. Wiederum eine Einschaltung in der zweiten Geschichte. Eine Frage. Wenn man nicht viel beten soll, wie die Heiden, weil der Vater eh weiß, was wir brauchen, bevor wir beten, warum brauchen wir überhaupt beten? Die Antwort ist hier. Versucht das auf einen Nenner zu bringen, bis morgen. Eine kleine Lektion in rhetorische Kritik oder Struktur. Wir haben einen Vater, der weiß, was wir brauchen. Wie sollen wir beten? Betet unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Einmal hat ein Katholik mich gefragt, betet ihr den Vater unser? Ich sagte, ja, ich bete den Vater unser, aber wir tun es nicht in unserer Kirche, wo wir immer wieder aufstehen und den Vater unser beten. Er sagte, wieso nicht? Jesus hat gesagt, ihr sollt beten also, unser Vater, der im Himmel. Ich sagte, welcher Vater unser bittest du? Er sagte, was? Er sagte, welche Version? Er sagte, die katholische Version. Ich sagte, ich meine, welche Version aus der Bibel? Betest du Matthäus Kapitel 6 oder betest du Lukas Kapitel 11? Meine Güte, er war durcheinander. Das war meine Absicht. Ist das eine Schablone? Wir sollen das beten. Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen, so wie im Himmel, so auf Erden. Ist das, wie wir das tun? Und versuchen, wenn es geht, andächtige Gedanken dabei zu haben. Ist das, was wir tun? Nein. Weil er uns gerade gesagt hat, wir beten nicht wie die Heiden. Und das ist wie Heiden beten. Das ist ein Mustergebet. Der Adressat, der Vater, unser Vater, der du im Himmel bist. Ist das nicht wunderbar? Lies dieses sechste Kapitel einmal und schau, wie oft Gott unser Vater genannt wird. Unser eigener Vater. Zu dem reden wir. Und unser erster Anliegen, die erste Priorität in unserem Gebet, was ist das? Unsere Einkaufsliste, weißt du, was wir brauchen? Das ist, dass ich gut ein Einzelschreibe bei der Abitur und dass ich wieder gesund werde und dass wir in Urlaub fahren können, dass die Mutti gesund wird. Und ist das, wie wir beginnen unser Gebet? Schnell wird die Einkaufsliste zu Gott? Nein, das erste Anliegen, das wichtigste Anliegen, geheiligt werde dein Name. Das erste Anliegen des Jüngers ist die Verherrlichung Gottes, die Heiligkeit seines Namens. Wisst ihr, dort, wo Gottes Namen entweiht wird, wo Gottes Namen heruntergezogen wird von den Menschen, da spürt man das Verderben auf jeder Ebene in der Gesellschaft. Denn Gottes Name ist das Absolutum. Gottes Name ist irgendwie der Fixpunkt in diesem moralischen Universum. Du entweihst Gottes Name und du bekommst es zu spüren in der Schöpfung. Weil die Menschen Gott Dank nicht darbrachten und ihn nicht verherrlichten als Gott, sondern ihn heruntergezogen haben auf das Niveau von einem sterblichen Menschen oder von einem Tier oder einem kriechenden Lebewesen. Gott hat Menschen dahin gegeben zu den furchtbarsten moralischen Auswüchse in der Gesellschaft. Wenn du würdige Gedanken über Gott nicht hast, kannst du unmöglich würdige Gedanken über den Mensch in seinem Ebenbild bewahren. Und das erste Anliegen, das Allerwichtigste in unserem Leben, sollte sein, oh Gott, dass du in dieser Welt, dass du in meinem Leben, dass du in der Versammlung Gottes, auch in dieser Zeit, auch an diesem Ort verherrlicht wirst. Geheiligt werde dein Name. Und das zweite Anliegen, die Interessen Gottes. Dein Reich komme. Das ist die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Die Sehnsucht danach, dass Gottes Reich, das real ist und existiert, eine Wirklichkeit ist, dass sein Reich kommt in diese Welt. Dass der König zurückkommt und mit ihm seine Beamten und seine Regierung und dass einmal auf dieser verdorbenen Erde Gerechtigkeit intronisiert wird. Dass Gerechtigkeit regiert in dieser Welt. Natürlich, dieses Gebet nach dem Kommen des Reiches, das Kommen des Reiches, hat eine zweite Bedeutung, eine, sagen wir, sekundäre Bedeutung. Denn das Reich Gottes wird kommen sichtbar. Aber Gott übt seine Herrschaft jetzt aus über freiwillige Untertanen des exilten Königs. Möge Gott, möge deine Herrschaft ausgestreckt werden mehr in meinem Leben. Möge mein Leben wirklich darstellen, deine gute und gerechte Regierung. Möge mein Leben Gerechtigkeit und Frieden ausstrahlen. O Gott, möge dein Reich in diesem kleinen Stück Erde, das ich bin, belebte Erde, möge es kommen. Aber natürlich, in erster Linie ist das Gebet um das Kommen seines Reiches, seiner Regierung in dieser Welt sichtbar. Und was wird passieren, wenn es sein Reich kommt? Das Gebet sagt das. Umschreibt das Kommen des Reiches. Dein Reich komme, anders gesagt, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so hier auf Erden. Wisst ihr, wenn Gott etwas einem Engel anschafft im Himmel, wird es getan, seine Engel sind wie Windstoße, so schnell feurige Botschafter, um seinen Willen auszuführen. Und der Tag wird kommen, wenn die jungen Leute sind, wie der Psalmist sagt, wie Tau bedeckt die Wiese. So viele junge Leute werden bereit sein und ihr Wunsch, ich möchte deinen Willen tun, o König. Ist das nicht gewaltig? Eines Tages auf dieser Erde werden vielleicht die Ruinen von Brandenburger Tor sehen, geben von jungen Leuten, deren Anliegen es ist, Gottes Willen zu tun auf dieser Erde. Dein Wille geschehen, so wie im Himmel, so auf Erden. Das soll unser zweites Anliegen sein. Aber auch wirklich im sekundären Sinn, auch in meinem Leben. Oh Gott, möge dein Wille in meinem Leben, in unserer Versammlung geschehen, so wie im Himmel, so auf Erden. Oh, wenn die Brüder in der Brüderstunde nur so regieren würde für Gott an seiner Stadt. Unser Brot für morgen gib uns heute, unser tägliches Brot, das tägliche Bedürfnis, die tägliche Bedürfnisse. Und beachte hier die Reihenfolge. Zuerst Gottes Name, zweitens seine Interesse in dieser Welt und drittens meine Interessen, meine Lebensbedürftig, mein Bedürfnisse, mein tägliches Brot. Das ist, wie man betet. Und das ist, was man betet. Einmal ein junger Mann hat Tertullian gefragt, was er tun sollte. Er war in einer ganz schwierigen Situation. Wenn er gerecht handeln würde, würde er seine Arbeit verlieren. Und er sagte dem Kirchenvater, aber wissen Sie, ich muss leben. Ich muss leben. Die Antwort war, musst du? Müssen wir leben? Nein, wir müssen nicht leben. Frag die Apostel. Hier stehen sie Menschen gegenüber, die bald Stephanus steinigen würden. Die Leute, die Drahtzieher waren hinter der Kreuzigung ihres Herrn. Die waren die Machthaber, das Sanhedrin in Jerusalem. Und sie sagten, Gentlemen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu horchen als auf Gott, müsst ihr urteilen. Aber wir können nicht anders. Wir müssen davon zeugen, was wir gesehen haben. Für sie gab es nur ein existenzielles Muss. Und das war das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Viertens. Der Name Gottes, das Reich, seine Anliegen, meine täglichen Bedürfnisse. Das vierte etwas, was wir auch täglich brauchen, Vergebung. Vergebe uns unsere Schulden, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben. Vers 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebet, so wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Ein tägliches Bedürfnis, väterliche Vergebung. Hier wird es uns gemessen nach dem Maß, mit dem wir andere Menschen messen. Wenn wir anderen nicht vergeben, wird uns nicht vergeben. Oh Leute, das heißt nicht, dass wir verloren gehen, dass wir nicht in den Himmel kommen, dass wir unsere Vergebung vor Gott einbüßen. Die Rede hier ist nicht von richterlicher Vergebung oder die rechtsmäßige Vergebung eines Menschen, der durch Christi Blut gewaschen wurde. Hier ist die Rede von diesem täglichen, väterlichen Vergebung. Hier ist unser Verhältnis mit Gott nicht auf dem Spiel, aber der Genuss unserer Gemeinschaft mit Gott, unsere Beziehung, unsere Gemeinschaftsbeziehung zu Gott wird unterbrochen dadurch, dass wir anderen nicht vergeben. Zum Beispiel, Gott sagt in Kapitel 5, oder Gott Fleisch geworden sagt in Kapitel 5, in Bezug auf Mord und Hassgedanken und Zorn, er sagte, schau mal, wenn ihr kommt mit eurer Gabe zum Tempel oder im übertragenen Sinn heute Morgen und ihr kommt dahin anzubeten und euch fällt ein, dass jemand etwas wider euch hat, dann lasst die Gabe da, Sag bitte, halte mein Ziege für ein paar Minuten. Steig in ein Autobus, besuch den Bruder und versöhne dich mit ihm. Und dann komm und opfer deine Ziege. Weißt du, was das heißt? Gott kriegt keine Anbetung aus dem Mund eines Menschen, der im Streit lebt mit seinem Bruder. Überleg das mal. Von wem kriegt Gott überhaupt Anbetung? Nur von gläubigen Leuten. Die Ungläubigen haben ihre Gottesdienste und singen ihre schönen Lieder. Aber richtige Anbetung hat er nur von seinen Kindern. Und richtige Anbetung hat er nur von Menschen, die im reinen Leben mit ihren Mitmenschen. Die Priorität Gottes. Wichtiger als Anbetung. Dass du in geordneten Beziehungen mit deinen Brüdern lebst. Väterliche Vergebung. Ich erzähle manchmal von meinem Schoßkind. Er wird immer älter, aber er mag meinen Schoß nicht weniger. Das ist ein 8-Jähriger. Und er kommt und dann, egal was ich mache, plumps, da ist er auf mein Schoß. Es gibt Zeiten, wo er kommt ins Zimmer. Und er blickt in meine Richtung, sagt nichts. Und er geht den Mauern entlang, so, um das Zimmer. Und verschwindet in eine andere Richtung. Auf einmal mein Schoß ist nicht so attraktiv. Und weißt du, ich weiß nicht, was er angestellt hat. Aber ich weiß, dass er etwas angestellt hat. Wisst ihr, Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Was heißt das? Heißt das, wenn du die Gebote nicht hältst, dass er dich nicht liebt? Nein. Du kehrst der Sonne deinen Rücken, sie scheint auf deinen Rücken. Er liebt dich genauso sehr. Aber du bleibst nicht in seiner Liebe. Du wirst seine Liebe nicht genießen. Er sagte, ich sage euch dies, auf dass eure Freude völlig sei. Er will, dass wir die Freude seiner Gemeinschaft und Liebe genießen. Ein Mensch, der Sünde in seinem Leben duldet oder der nicht geordnete Beziehungen hat mit anderen Christen und lebt in Streit, er kann die Liebe Gottes nicht genießen, praktisch in seinem Leben. Gott liebt ihn genauso, aber er kann das nicht so empfinden, denn die Gemeinschaft mit Gott ist unterbrochen. Und er braucht Vergebung. Wenn ich meinen Schuldner nicht vergebe, der mir so wenig schuldet oder so wenig angetan hat, dann kann ich unmöglich in dem praktischen Genuss der Vergebung Gottes sein. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns vom Bösen. Das ist ein scheinbarer Widerspruch zu Jakobus Kapitel 1, Vers 13. Gott versucht niemand. Nein, er versucht niemand, aber er führt in Versuchung. Und du sollst beten, dass er dich nicht in Versuchung führt. Einmal hat Jesus Petrus gesagt, ihr würdet in Versuchung geführt werden. Er sagte, Petrus, du wirst mich leugnen. Und was war seine Reaktion? Oh, Herr, du brauchst um mich keine Angst. Weißt, der Matthäus, er ist eher ein verderbter Mathematiker. Und der Thomas zweifelt, euch. Und der Johannes, der ist ein Donnersohn. Und sein Bruder Jakobus ist fast so schlimm. Aber wegen mir, Herr, brauchst du keine Angst. Ich stehe. Aha. Was hat der Herr getan? Er hat ihn in Versuchung geführt. Wie hat er das getan? Es war sehr kalt an dem Abend. Und es gab ein Feuer. Petrus wollte auf Distanz gehen, aber es gab ein Feuer. Und der Herr führte ihn mit dem Kohlenfeuer ein bisschen zu nah an andere Leute. Ja. Oh. Kenne ich dich nicht von irgendwo? Auf einmal Ein Stück Holz ist, hat sich bewegt im Feuer und die Flammen sind hoch und da ist sein Gesicht. Den kenne ich. Jetzt hat sein Gesicht ihn verraten. Und wenn irgendein Zweifel bestanden hat, dann hat der Galiläer seinen Mund aufgemacht und dann der Mundart hat ihm preisgegeben, nicht wahr? Und die Kohlen, das Kohlenfeuer, es führte ihn in Versuchung. Pass mal auf. Ein dringendes Gebetsanliegen. O Herr, führe uns nicht in Versuchung. Wir werden erprobt. Ein guter Freund von mir betet jeden Tag dieses Gebet. O Herr, lass die Versuchung und die Möglichkeit zur Sünde nicht zusammentreffen. Wieso? Er misstraut sich. Und das ist, was dieser Vers uns einreden will. Sei nicht selbstsicher. Meine nicht, dass du stehst. Denn wenn du meinst zu stehen, pass auf, dass du nicht fallst. Es ist nicht so schlimm zu fallen, wenn du sitzt. Aber wenn du stehst, dann hast du weiter Abstand von dem Boden. Satan musste um die Möglichkeit bitten, um Petrus zu versuchen. Jesus sagte Lukas 22, Satan hat begehrt oder erbeten, kann man übersetzen, euch zu sichten wie Weizen. Ich habe aber für dich gebetet, Petrus, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13 sagt, es gibt keine Versuchung als nur eine menschliche. Und Gott wird es nicht erlauben, dass wir über Vermögen versucht werden, sondern mit der Versuchung uns auch einen Ausweg anbieten wird. Nicht über Vermögen. Es gibt eine Grenze an Versuchung. Das sieht man in Hiob Kapitel 1. Satan hat um die Möglichkeit gebeten, Hiob zu versuchen. Und Gott sagt, ja, du kannst nehmen alles, was er hat, aber taste ihn nicht an. Und das hat er weggenommen. Gott hat eine Hecke um ihn getan. Dann Satan sagt, ja, gut so, aber er hat immer noch seine Gesundheit und es geht schließlich um seine egoistische Haut. Okay, Gott sagt, ich nehme diese Schranken weg. Du kannst auch seine Gesundheit tasten, aber wiederum neue Schranken. Du darfst sein Leben nicht nehmen. Ist es nicht wunderbar zu wissen, Geschwister, dass um uns eine Hecke ist? Und Gott hat versprochen, uns nicht über Vermögen versuchen zu lassen. Satan kann hin und wieder rankommen. Aber er kann nur alltägliche menschliche Versuchungen benutzen. Die gleiche Versuchung, die du erlebst, haben 100 andere am gleichen Tag erlebt in deinem Bundesland. Und Satan kann nur so weit gehen. Aber unsere Reaktion, oh Gott, ich bin nicht so sicher. Gott, ich misstraue mich. Oh, hilf mir, Herr. Führe mich nicht in Versuchung. Ich glaube, das ist wichtig. Meine Frau und ich sind übereingekommen. Ich rede grundsätzlich nicht allein mit Frauen. Ich fahre grundsätzlich nicht alleine mit Frauen irgendwo hin. Ich bin, sofern wir es helfen können, niemals allein mit einer anderen Frau. Nicht, weil meine Frau mich misstraut, aber weil man das einfach in unserer Gesellschaft und all das, Menschen sind schwach und wer weiß, was passiert. Oder irgendwie dieses Phänomen von, wir nennen das auf Englisch Entrapment. Wie sagt man das auf Deutsch? Wo eine Falle gestellt wird, das passiert. Aus dem Grund, Billy Graham, manchmal nehme ich es mir übel, dass ich den Namen nenne. Aber wenn Billy Graham redet in der Öffentlichkeit, öfters was er sagt bei der Anfang einer Kampagne, er sagt, ich bin so froh, in eurer schönen Stadt zu sein und meine Frau, Ruth, ist mit mir. Und ich bin so froh, dass Ruth auch bei mir sein kann. Wieso? Er will alle warnen. Es hat keinen Sinn. Versucht nicht, mich zu einer Falle zu stellen. Das ist weise. Wir sollten weise umgehen mit unseren Trieben. Wenn wir getrunken haben oder Probleme haben, wenn wir Gefahr auf dem sexuellen Gebiet gehabt haben oder streitsüchtig sind, wir sollten gewisse Dinge vermeiden und einen heiligen Respekt haben vor Versuchung. Herr, führe uns nicht dahin. Fasten. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster wie die Heuchler. Weißt du, sie haben wahrscheinlich ein bisschen geschaut, ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck auf dem Angesicht. Ist gut, meine Haare nicht waschen, nicht kämen und die Leute werden meinen, oh, wie geistlich ist der Fred. Offensichtlich fastet er. Boah, wie schaut er aus. Er leidet so sehr um der Gerechtigkeit willen. Gut, du hast deinen Lohn dahin. Jetzt näher zu daheim. Vers 19 bis 24, zwei Anlagemöglichkeiten, zwei Augen und zwei Herren. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Ein deutliches Verbot. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Ein deutliches Gebot. Wesley hat gesagt, Schätze zu sammeln auf Erde ist genauso eine Sünde wie Mord und Ehebruch. Und er hat recht. Jesus hat es verboten. Leute suchen ihre Sicherheit in Reichtum, in Geldanlagen, in Immobilien. Weißt du, Immobilien heißt Unbeweglichkeiten. Die sind immobil. Du kannst sie nicht bewegen, gell? Was ist letzten Endes Immobilien? Jesus, der Schreiber an die Hebräer, sagte, dass alles vom Herrn erschüttert wird. Sicherheit suchen in diesen Dingen. Und was sagt 1. Timotheus Kapitel 6? Sicherheit. Ich weiß, die Banken sagen, eine sichere Zukunft ist heute in unserer Bank zu haben, weißt du. Aber 1. Timotheus 6, Vers 17 sagt, den Reichen in der gegenwärtigen Zeit lauf Gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit, die Unsicherheit des Reichtums Hoffnung zu setzen. Ist das nicht interessant? Das, was man meint, Sicherheit ist, die Bibel nennt Ungewissheit. Wenn du Sicherheit in Reichtum suchst, wie viel ist genug? Und wo sollst du dein Geld anlegen? Okay, Dollars. Du siehst, was passiert mit einem Dollar. Wenn wir unser Haus 2 Jahre früher gekauft hätten, hätten wir unser Haus um den halben Preis gekauft. Den halben Preis. Sagt, okay, nicht Dollars. Dann Gold. Und dann Gold ist jetzt übergegangen. Jetzt sind brillante Diamanten. Das ist das, ja? Und was wird mit ihnen passieren? Was ist eine sichere Anlagemöglichkeit? Und wie viel ist genug? Mein Vater hat sehr viel gespart. Boah, der hat gespart. Er hat alles geglaubt, was die Sparkassen sagen. Und er hat gespart und gespart. Und dann ging er in die Frührente. Leider lebte er so lang. Und weißt du, jetzt geht das Geld aus. Und jetzt ist er zu alt. Und er hat alle seine Sicherheit in finanziellen Dingen getan. Wie viel ist genug? Was, wenn große, unerwartete Rechnungen kommen? Wenn du Sicherheit suchst in materiellen Dingen, wie viel ist genug? Der Herr Jesus sagt, Leute, bring eure Schätze in Sicherheit. Ich kenne einen Ort, eine Anlagemöglichkeit, da die Hure, die Hunde, die Diebe, die Motten, der Rost, die sind alle draußen. Wisst ihr was, es gibt keine Diebe im Himmel. Nicht ein einziger. Ein paar ehemalige Reformierten. Aber nicht ein einziger, der einfach schaut auf deine Krone, wenn du sie herumliegen lässt. Die sind von diesem Gebrechen geheilt da oben. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst es vorausschicken. Du kannst investieren in eine andere Anlagemöglichkeit. Es gibt eine bessere Geldanlage. Ich werde nicht vergessen, einmal in ein großes Grabstein stand auf Alois Schmidt, Brauerei Kassier in Ruhe. Und neben ihm war die Adolfine Schmidt und Brauerei Kassiers Gattin. Und dann unter ihren Namen stand Habe. Und das ist nicht helvetische Bekenntnis. Das heißt Hausbesitzer. Hausbesitzer. Das ist nicht häufig auf Grabsteinen aus einer bestimmten Ära nach dem Krieg. Hausbesitzer. Freunde, Sie besitzen überhaupt nichts. Sie sind keine Hausbesitzer. Du kannst es nicht mitnehmen. Alexander der Große hat verordnet, dass sie ihn tragen auf offener Bahre mit seinen Händen ausgestreckt, auf dass die Welt sieht, wie viel er aus diesem Leben mitnahm. Nichts. Stell dir vor, du hättest $1 Milliarden. Es wäre besser, wenn du 2 hättest, denn der Dollar geht obi. Aber wenn du eine hättest, weißt du, du kannst in Wirklichkeit nur 3, 4, 5 Mal am Tag essen. Und du schläfst nur in einem Bett. Du kannst auf einmal nur ein Auto fahren. Du kannst wirklich, well, du könntest auch 3 Paar Unterwäsche anziehen, aber ein Paar reicht. Warum brauchst du $1 Milliarden? Und wenn der Mensch 1 Milliarde hat, will er 2. Das ist Torheit. Jesus sagt, Leute, bring euer Geld in Sicherheit. Investiere in die richtige Bank, die Bank des Himmels. Paulus fährt fort in 1. Timotheus 6, Vers 19. Sie sollen Gutes tun, reich sein in guten Werken, freigebig, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen. Und hier ist das wirkliche Leben ein zukünftiges Leben in dem Zusammenhang. Weißt du, reiche Leute, hier sind wahrscheinlich Unternehmer gemeint in Kapitel 6, die wissen, dass eines ist sehr, sehr entscheidend wichtig, und das ist Startkapital. Du kannst eine gute Idee haben, du kannst ein ausgezeichnetes Produkt haben, wenn du nicht genügend Geld hast, das herzustellen, Vertreter zu bezahlen und die notwendige Werbung, was kannst du tun damit? Du brauchst Startkapital. Und Paulus ist nicht dumm. Der ist sehr klug. Er redet zu Leuten, die gewohnt sind zu denken an solche Dinge. Und er sagt, wollt ihr ein bisschen Startkapital im wirklichen Leben? Du, die Firmen rüsten sich in Deutschland jetzt auf die Binnenmarkt-Dinge ein paar Jahre. Oh, das wird gewartet. Man muss in der richtigen Stellung sein, damit man wirklich wirtschaften kann, wenn Europa eins ist. Nicht wahr? Oh, das ist wie Paulus redet. Das wirkliche Leben kommt. Die Zukunft kommt. Möchtest du da oben ankommen im Himmel? Und jetzt kannst du wirklich wirtschaften. Und du willst beginnen, du bist ausgebrannt. Weil du alles gebraucht hast hier. Vergiss nicht die Leute, die 10 Knechte. Die alle bekamen einen Pfund, wirtschafteten für den abwesenden König. Einer hat 10 Pfunde dazu gemacht. Und er bekam Regierungsprivileg über 10 Städte. Einer hat 5 erreicht. Er hat 5 Städte bekommen. Einer hat sein Pfund nicht investiert für seinen Herrn. Und was sagte der Herr? Er sagt, nimm das Pfund von ihm und gib es zu demjenigen, der 10 Pfunde hat. Und die Leute haben presto protestiert. Er sagt, der Herr hat schon 10 Pfunde. Hast du das nicht auch empfunden? Der hat schon 10. Warum braucht er 11? Freunde, in dem wirklichen Leben hat dieser fleißige Knecht 10 Städte,
10 Pfunde plus 1, 11 Pfunde. Boah, das ist Startkapital. Und das ist, wie Gott denkt. Das wirkliche Leben kommt. Wir meinen vielleicht, wir sind im Leben, im Lande der Lebendigen unterwegs zum Lande der Toten. Es ist umgekehrt. Wir sind im Lande der Toten unterwegs zum Lande der Lebendigen. Und mit erstrangigem Eifer laufen viele von uns nach zweirangigen Zielen.
Sammelt nicht Schätze auf dieser Erde. Warum sagt er das? Erstens, weil er nicht das will, dass wir alles verlieren. Und zweitens, weil er unser Herz will. Er sagt nicht Reichtum, er sagt Schatz. Ein Schatz ist etwas, was du schätzt. Schatz kann verschiedene Wert haben, weißt du? Meine Tochter ist 3 Jahre alt, sie mag Käfer. Ich weiß nicht warum, aber wenn sie einen Käfer findet, sie mag das Käfer. Einmal habe ich das, sie war schlafen mit einem Daumen hier in ihrem Mund und da eingewickelt in ihrer Hand war der, well, die Überreste von einem Käfer. Ja? Für sie ist ein Käfer ein Schatz. Würmer mag sie nicht, aber Käfer mag sie schon. Weißt du, wie unsere Herzen hängen an Dinge? Wir kommen in diese Welt so, mit geballter Faust. Wir gehen aus dieser Welt so. Du musst alles zurücklassen. Oh, wie traurig, wenn dein Herz hängt an etwas, was du schließlich zurücklässt. Gott will dein Herz. Und wenn du investierst, was du kannst, in das kommende Reich, wenn du investierst, was du kannst, um das Evangelium zu verbreiten in dieser Welt, dann dein Schatz im Himmel ist wie ein Magnet an deinem Herz und es zieht dich himmelwärts. Eine reiche Familie hat den Vater gefragt, was sie für ihn tun können zum 70. Geburtstag, ich glaube es war, und er sagte, ja, ich will, dass ihr die wollten was Großes machen für ihn, ja, Großes. Große Weltreise oder sowas. Er sagte, ich will, dass ihr bezahlt für die Veröffentlichung von dem Neuen Testament in dieser Sprache. Und das war sein Geschenk. Das ist die Währung des Himmels. Macht für euch Geldbeutel, die nicht veralten. Investiert euer Geld in die Schwachen und die Armen. Und vor allem in die Verbreitung des Evangeliums. Denk an eine Glaubenskonferenz in Österreich. Wir sammelten für die Zwecke, für den Unterkunft und alles. Wir sagten, alles, was darüber hinaus ist, geht in die Mission. Und ich glaube, etwa 200.000 Schilling sind zusammengekommen. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, ich glaube, Training in Christentum 1 bis 3 oder so, oder 0 bis 3 oder 0 bis 2, in Russisch und Training in Christentum 0 in das, wir haben Polnisch hoffentlich finanziert, wir meinten das. Das ist, was das heißt. Zwei Anlagemöglichkeiten, zwei Augen. Die Frage der Wahrnehmung. Ist dein Auge gesund? Einfältig ist das Wort. Oder schielst du in zwei Richtungen zugleich? Die kommende Welt und die jetzige Welt. Ist deine Perspektive, deine Wahrnehmung in Bezug auf materiellen Dingen gesund oder krank? Welche Perspektive hast du? Die Worte Jesu. Nimmst du sie ernst? Oder sagst du, naja, das ist nicht praktisch. Gott sei Dank, die Bergpredigt gehört zu einer anderen Haushaltung. Oh, wirklich? Und wenn dein Auge böse ist, krank ist, das Problem ist, dass dein Auge dein Wahrnehmungsinstrument oder dein Organ, wo du Licht aufnimmst in deinen Körper. Und wenn dein Auge krank ist, dann ist es finster drin. Und wenn das vermeintliche Licht in die Finsternis ist, wenn du die falsche Perspektive an diese Dinge hast, sagt Jesus, oh, wie groß ist die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen einem anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und Mammon. Wir sagen auf Englisch financial independence or independently wealthy. Ein Mensch hat finanzielle Unabhängigkeit oder er hat genügend Geld, dass er von niemand abhängig ist. Und das ist für viele Leute ein Ziel, finanzielle Unabhängigkeit. Oh Leute, wie viele Menschen werden Sklaven auf der Suche nach Freiheit. Sklaven von einer Bank. Sklaven von einer Firma. Sklaven von ihren finanziellen Verpflichtungen, die sie haben. Und die Interessen des Reiches sind hier. Gott will es, dass sie das machen, aber sie sind nicht frei. Sie sind gebunden an dem Erwerb oder die Erhaltung von ihrem Besitz. Freunde, Gott will nicht, dass du ein armer Kirchenmaus bist. Das ist nicht seine Absicht. Und wie viel genug ist für dich, kann nur er beurteilen. Und es ist nicht meine Aufgabe, dich zu richten. Aber es geht Gott um zwei Dinge. Es geht Gott um deinen Dienst. Es geht Gott um deine Freiheit, ihm zu dienen. Und es geht Gott um deine Zuneigung. Denn er weiß, wenn du so viel Zeit und Energie investieren musst in materiellen Dingen, dass dein Herz dran hängen wird. Du wirst lieben die Interessen der materiellen Dingen und du wirst hassen oder weniger übrig haben für seine Anliegen. Übermäßiger Einsatz von Zeit und Energie in Mammon macht dich zum Sklaven. Das, was uns dienen soll, wird uns zum Herrn. Gott will das nicht. Deshalb, Vers 25, weshalb sollen wir nicht besorgt sein um unser Leben, was wir essen und trinken und für unser Leib, was wir anziehen soll. Weshalb? Weil Gott nicht will, dass wir durch Sorgen um unsere Sicherheit und Sorgen um die Zukunft und was wir brauchen, Sklaven des Mammons werden. Er will unser Herz, er will unseren Dienst. Er will nicht, dass wir eine falsche Perspektive im Leben haben. Und es ist eigenartig hier, aber du wirst im Laufe der Zeit, wenn du rhetorische Argumente in der Bibel, wenn du offen dafür bist, solche Phänomene zu sehen. Wir haben gehört in unserer Geschichte hier, wir sollen nicht beten wie die Heiden. Wieso? Weil Gott weiß, was ihr bedürft, bevor ihr bittet. Und hier, wir sollen nicht trachten nach Dinge wie die Heiden. Wieso? Weil Gott weiß, was ihr braucht. Warum arbeitest du? Ja, ich brauche Geld. Okay, du Heide. Das ist, warum ein Heide arbeitet. Ein Heide arbeitet um Geld. Er arbeitet um Geld zum Essen, damit er arbeiten kann. Er braucht Kleidung, er arbeitet um Geld für Kleidung, damit er arbeiten kann. Ein Heide hat auf seiner Zielscheibe, wenn er arbeitet, seinen Lohn. Und mit seinem Lohn kauft er Kleidung, Essen, die Bedürfnisse des Lebens, auf das er arbeiten kann. Aber jetzt weiß ich, wir sind nicht so dumm heute. Heute haben wir eine Freizeitgesellschaft. damit er seine Zeit vertrödeln kann. Aber das Leben ist mehr, sagt die Bibel. Das Leben ist mehr als Kleidung, als Essen und Trinken und so weiter. Gott will nicht, dass ich in meinem religiösen Leben heidnisch bin. Er warnt mich vor dem heidnischen Beten. Gott will auch nicht, dass ich in meinem Arbeitsleben heidnisch bin. Wir sollen nicht heidnisch beten. Und wie sollen wir denn beten? Nach dieser Priorität. Zuerst Gottes Name, zweitens seine Interessen und drittens meine Bedürfnisse. Okay. Wie soll ich arbeiten? Und nicht wie ein Heide. Wenn ich arbeite zuerst das Reich Gottes. Zweitens seine Gerechtigkeit. Und drittens meine Bedürfnisse. Ist das nicht interessant? So wie in dein religiöses Leben, Verse 1 bis 18, so in dein Arbeitsleben, Verse 25 bis 34, und so in deinem Umgang mit dem Ertrag der Arbeit, Verse 19 bis 24. Sei nicht heidnisch in deinem Arbeitsmoral. Gott will uns eine Menge Sorgen sparen. Weißt du, was Sorgen sind? Sorgen sind ein Wirbelsturm von uneffizienten Gedanken, die kreisen um ihren Kern, und das ist Angst. Das sind Sorgen. Sorgen ist eine Menge von Fragen. Was werde ich essen? Was werde ich trinken, wenn es losgeht im Golf und die Ölpreise hochgehen? Was mit meiner Arbeitsstelle? Was mit dem und was mit jenem? Sind wir Heiden? Nein. Wir haben einen himmlischen Vater. Und er weiß, was wir brauchen. Und er verspricht uns. Du trachtest nach meinem Reich. Du trachtest nach meiner Gerechtigkeit. Und das, was du brauchst, wird dir beigelegt. Etwa die Beilage ist, was der Text sagt. Beilage. Denk an die Vögel. Die Vögel haben keine Sorgen. Hast du je einen Vogel mit einem Nervenzusammenbruch erlebt? Well, es gab drei Nervenzusammenbrüche in den vorhergehenden Versen. Weißt du das? Diebe, Motten und Rost. Das sind drei Nervenzusammenbrüche oder Ursachen dazu. Hast du je einen Vogel gesehen mit einem Nervenzusammenbruch? Sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln in Scheunen nicht. Und euer himmlischer Vater ernährt sie. Das heißt nicht, dass wir nicht arbeiten sollen. Sie arbeiten. Du, der Vogel arbeitet viel mehr als ein Mensch. Er sucht immer, er findet was. Er ist immer auf die Suche, er findet etwas. Aber was Gott sagen will, ist Folgendes. Ein Vogel ist nur ein kleines Tierchen. Sehen, planen auf die Zukunft, ernten, Scheune bauen um etwas zu sammeln, das ist ihm zu hoch, das ist über seine Würde als Geschöpf. Ihr seid Geschöpfe in der Biologie, eine viel höhere Gattung als Vögel. Aber mehr als das. Mehr als biologische und Intelligenzunterschiede. Ihr habt einen Vater, den die Vögel nicht haben. Und wenn Gott, weißt du, der kleine Bub mit seinem Steinschleuder, weißt du, er schaut und ping, au. Und der kleine Spatz fällt in den Straßengraben. Wer bemerkt das überhaupt? Oh, der Bub, er freut sich unheimlich. Er hat ihn erwischt. Der Straßenkehrer kommt und kehrt den Vogel in sein Ding und er wird weggeworfen. Macht es irgendjemand was aus? Das macht Gott was aus. Gott hat es bemerkt. Er sieht, den kleinen Spatz, wenn er fällt zum Boden. Oh, das ist ein Spatz. Er kann nicht säen, er kann nicht ernten. Eine Scheune, da baut er sein Nest, wenn der Bauer nicht aufpasst. Aber er weiß nicht von diesen höheren Dingen des Lebens. Aber er hat keine Sorgen. Und du brauchst auch keine. Denn du bist um so viel wichtiger als ein Vogel. Und Salomon, bah, das war ein schöner König. Der hat wahrscheinlich sogar die Bienen angezogen. Er hat so süß gerochen mit seinem ganzen Zeug und Weiberleid und, Entschuldigung, Frauen und schöne Kleider. Puh, er war angezogen, gell? Niemals das gleiche zweimal getragen, gell? Aber selbst der König Salomon in all seiner Herrlichkeit vergleiche ihn mit einer Blume an der Wiese. Und da, wo es Holzmangel gibt in Israel, du siehst, wie die Araber ihr Brot backen bis in den heutigen Tagen. Sie gehen draußen an die Felder, sie sammeln die verdorrte Blumen zusammen. Sie bauen ihr Feuer. Es dauert etwa 30 Minuten. Der Ofen wird heiß, das Feuer wird entfernt und das Brot wird gebacken mit wunderschönen Blumen, deren Schönheit nur vorübergehend. Ein Tagesdauer war ihre Schönheit. Aber ihre Schönheit war um so viel schöner als Salomon. Meinst du wirklich, wenn Gott dein Vater ist? Wenn er dachte an dich vor Grundlegung dieser Welt, wenn er dieses Planet geschaffen hat, um dich zu haben, dass er nicht weiß, dass du ein Kleid oder ein Blue Jean brauchst? Dass du Sorgen machen musst oder deine Prioritäten so ordnen musst, dass du mit Sicherheit mit 65 Jahren immer noch ein Blue Jean hast? Ich glaube nicht, dass ich mit 65 Jahren Blue Jean tragen werde. Oh, ihr Kleingläubige, ihr seid um so viel mehr wert. Warum seid ihr besorgt? Weil ihr in eurem Denken ein Haufen Heiden seid. Das ist der Grund. Das ist, was Jesus sagt. Seid nicht besorgt wie die Heiden. Die Heiden trachten nach etwas zu tragen, nach etwas zu essen, nach etwas zu trinken. Sie haben Angst um ihre Existenz. Aber ihr braucht nicht so tun, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dieses bedürft. Trachtet aber nicht nach täglichen Bedürfnissen, trachtet aber nach erstens sein Reich, zweitens seine Gerechtigkeit. Und das, was du brauchst, wird von diesem gewaltigen Vater von euch beigelegt. Die Beilage sozusagen. Was heißt das? Trachte nach seinem Reich. Ich möchte zwei Auslegungsvorschläge anbieten. Montags, Mittwochs und Freitags, glaube ich, das erste und Dienstags, Donnerstags und Samstags das zweite. Und am Sonntag rede ich nicht darüber. Das erste. Gottes Reich, zuerst nach seinem Reich zu trachten, würde für mich bedeuten Priorität. Gottes Reich und seine Gerechtigkeit auf erste Stelle, meine Bedürfnisse auf zweite Stelle. Ich hab versucht, so zu leben in meinem Leben mit meiner Frau. Ich hatte eine Ausbildung als Krankenpfleger mit einer Spezialität mit Lungen, ein ganz spezieller Beruf, den es hier nicht gibt. Ich ging in eine Gegend, wo viele Ausbildungsstätten sind und Universitäten, und da gibt es überhaupt keine Arbeitsstelle zu haben. Ich ging vom Krankenhaus zu Krankenhaus. Ich redete nicht mit dem Personalchef, das ist eher Blödsinn, sondern mit dem Chefarzt und solchen Leuten. Und ich sagte ihnen, ich sang immer das gleiche Lied. Ich stehle nichts. Ich arbeite eine Stunde für einen Stundenlohn. Ich mag diesen Beruf. Ich möchte möglichst viel lernen und möglichst viel Verantwortung tragen.
und ich arbeite niemals am Sonntag. Du sagst das als Krankenpfleger. Schau, was passiert.
Der Erste sagt, ich habe keine Arbeitsstelle, aber ich rufe meinen Freund an in diesem anderen Krankenhaus. Er ruft den anderen Arzt an und sagt, du, so einen habe ich lange nicht gesehen. Kannst du ihn anstellen? Kannst du zumindest mit ihm reden? Na, ich empfehle es herzlich. Und ich wurde von Krankenhaus zu Krankenhaus geschickt, bis ich landete im Krankenhaus, wo ich nie geträumt hätte. Ich hätte eine Arbeit gefunden. Alte Bates Krankenhaus, von Patientenbetreuung auf die Ratings Nummer 2 in den ganzen USA. Zweitbeste Krankenhaus für Patientenbetreuung. Die Patienten essen an silberne Geschirr da. Tatsächlich. Und gehe dahin, meine 4 Dinge. Ich stehle nichts, ich arbeite fleißig, ich möchte möglichst viel lernen und ich arbeite nicht am Sonntag. Ich habe geredet mit den verschiedenen Ärzten und ich habe viele Gespräche da geführt. Ich hatte die gleiche Qualifikationen wie die anderen Bewerber, nahezu keine Erfahrung, im Gegensatz zu vielen anderen, die bereit waren, am Sonntag zu arbeiten, und ich bekam die Arbeitsstelle. Ich habe öfters gearbeitet mit Vorliebe zu Ostern und Neujahrs und so weiter. Ich dachte, das wäre eine Möglichkeit, ihnen entgegenzukommen. Ich arbeitete jeden Samstag. Aber das Reich Gottes, das Dabeisein beim Brechen des Brotes und die Verkündigung des Wortes Gottes, wo ich auch eine Verantwortung trug, das war mir wichtiger als mein Beruf, und ich sagte den Leuten, ich fahre einen Lastwagen, bevor ich arbeite sonntags. Das heißt nicht, dass du das tun musst. Ich weiß, die Christen sind Krankenpfleger mit Vorliebe. Ich glaube nicht, dass es mehr als 10 oder 15 in Schwabenland, die nicht Krankenpfleger sind, die Weiberleute da unten. Die sind so viele, sie lieben diesen Beruf. Und die sind immer abwesend am Sonntag. Und ich sah einfach, das Reich Gottes ist wichtiger. Okay, das ist eine Auslegungsmöglichkeit und ein praktisches Beispiel. Aber es gibt ein zweites. Dass ich das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit an meiner Arbeit lerne. Petrus, oder Elias haben wir gesehen. Petrus, wo hat er gelernt, dem Herrn zu dienen? In seiner Tagesarbeit. Der Petrus hat die Bergpredigt gehört und andere Dinge. Er kam sich nicht sonderlich sündhaftig vor. Und dann, der Herr hat gepredigt in sein Boot als Kanzel benutzt. Petrus ist da gesessen, halb schläfrig wahrscheinlich, hat zugehört, hat sich nicht besonders sündig vorkommen. Dann der Herr Jesus sagt, wirf dein Netze aus für einen Fang. Er sagt, der Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber auf dein Wort will ich es tun. Und er hat es getan. Und da warf er sich zu den Knien Jesus, steht in der Text, im Text, nicht zu den Füßen, denn er war knietief in Fisch. Und er warf sich zu den Knien Jesus und sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Weißt du, der Ort, wo du lernen wirst, was für ein Sünder du bist? An deiner Arbeitsstelle oder in deiner Ehe. Da willst du deine eigene Sündhaftigkeit kennenlernen. Und es ist Gottes Wille für dich, dass du dort das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchst.